mitnehmen. Wir hatten gestern Dankesfest für unsere Kindergottesdienstmitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und an der Stelle wollte ich einfach auch nochmal von hier vorne allen danken, die sich in diesem Dienst investieren. Und wenn ihr nachher vielleicht jemanden trefft, der heute Morgen nicht hier unten war, sondern oben Dienst hatte, dann gebt denen doch einfach mal eine gute Rückmeldung. Gestern Abend ist uns dann auch noch aufgefallen, dass es offensichtlich in der Gemeinde ein Missverständnis gibt, was wir gerne aufklären möchten, nämlich, dass im Kinderdienst nur Frauen dienen dürfen. Ich habe mir sagen lassen, dass eine Gruppe, die wird, weil sie so groß ist, in letzter Zeit immer wieder getrennt in Mädchen und Jungs. Und dann haben die Jungs offensichtlich zu unserer Mitarbeiterin gesagt, wenn man jetzt schon die Geschlechter trennt, warum bist du eine Frau? Also ihr Männer, vielleicht hört ihr bei dieser Predigt auch mal in dieser Richtung ein bisschen genauer hin. Vielleicht spricht Gott ja Berufungen aus, wer weiß. Ansonsten gibt es jetzt noch eine Möglichkeit zu gehen. Genau. Ja, ich würde heute gerne einen Text mit euch teilen, über den ich, beziehungsweise über das Drumherum, ich sehr überrascht war. Wenn wir nicht gerade eine Predigtreihe haben, dann gucke ich immer gerne nach, was in den Predigtperikopen der, ich weiß nicht, ob es nur für die evangelische, aber wohl hauptsächlich in der evangelischen Kirche für diesen Sonntag für einen Predigtext dran ist. Und für heute ist es tatsächlich ein Text aus Lukas Kapitel 5. Wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du schon mal blättern oder suchen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann gucke ich mal, was ich da das letzte Mal drüber gepredigt habe. Und ich habe festgestellt, ich bin jetzt ja schon ein paar Jahre im Dienst, aber ich habe tatsächlich über diesen Text noch nie gepredigt. So, bekommt ihr heute eine Predigt über eine Geschichte, die ihr, wenn ihr schon länger gläubig seid, schon im Kindergottesdienst garantiert gehört habt. Es geht um den Fischzug des Petrus. Der Petrus, der wurde ja von Gott auf eine ganz besondere Art und Weise gebraucht. Ihr braucht nicht nervös werden, es ist noch alles richtig. Wir haben heute ein neues technisches Arrangement hier und die Folie ist noch schwarz und da steigt der Blutdruck bei manchen Leuten, vermutlich. Also, der Petrus wurde von Gott auf eine ganz besondere Weise gebraucht. Es war ein Mann, mit dem Gott natürlich ganz viel gemacht hat. Und vielleicht bist du jetzt auch jemand, der sagt, ja, ich möchte gern gebraucht werden, vielleicht auch wie Petrus. Und ich kann dir nicht versprechen, dass du von Gott so gebraucht wirst wie Petrus. Aber was ich heute Morgen machen kann, ist dir einen Weg zu zeigen, wie Gott dich überhaupt gebrauchen kann und wie so eine Berufung, wenn du so möchtest, vielleicht auch aussehen kann. Bevor wir in den Text einsteigen, lasst mich ein bisschen was über Simon erzählen. Simon war nämlich der Name von Petrus, bevor Jesus ihm einen neuen Namen gegeben hat. Das ist nur eine andere Geschichte, aber in unserem Text wird er die meiste Zeit Simon genannt. Von daher, wenn du ihn nur als Petrus kennst, dann weißt du jetzt, das ist derselbe Mann. Simon kam aus einer Fischerfamilie. Sein Vater war vermutlich Fischer, sein Bruder war Fischer, das war der Andreas. Und die haben dort am See Genezareth ein mehr oder weniger, wissen wir nicht genau, erfolgreiches Fischereiunternehmen gehabt. Und jetzt steigen wir ein. Wenn du deinen Text inzwischen gefunden hast, dann darfst du gerne mit mir zusammen aufschlagen. Lukas Kapitel 15, Lukas Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Es geschah aber, als die Volksmenge Jesus bedrängte und das Wort Gottes hören wollte, da stand er am See Genezareth. und sah zwei Boote am See liegen. Die Fischer waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Und Jesus stieg in eines der Boote, das dem Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit vom Land wegzufahren. Also ich werde jetzt nicht den ganzen Text lesen, sondern wir werden den so häppchenweise miteinander anschauen. Als ich angefangen habe, die Bibel zu lesen, man findet diesen Text ja in verschiedenen Evangelien, da kam mir das immer so vor, und in manchen Filmen wird es ja auch so dargestellt, der Petrus, der Simon, der begegnet Jesus hier zum ersten Mal und dann passiert das da. Wenn du, was ich dir sehr empfehlen würde, die Bibel im Zusammenhang liest, dann stellst du fest, dass das nicht der Fall war. Ein paar Verse vorher im Kapitel 4, diejenigen, die jetzt die Bibel dabei haben, die können ganz kurz zurückschauen oder blättern oder auch in ihrem Handy vielleicht ganz kurz nach rechts swipen. Genau. Kurz zuvor im Kapitel 4, die Verse 38 und 39, da lesen wir die Begebenheit, dass Jesus, nachdem er in der Synagoge in Kapernaum war, zu Simon nach Hause gegangen ist und dort seine Schwiegermutter geheilt hat. Was im Übrigen ganz interessant ist, dass der erste Papst, wenn du so willst, verheiratet war. Das ist typischerweise eigentlich so, wenn man eine Schwiegermutter hat. Und der seine Frau sogar, wie Paulus geschrieben hat, auf Reisen mitgenommen hat. Also, aber das alles nur am Rande. So, der Simon, der kannte Jesus schon ein bisschen und der hat vor allem erlebt, wie Jesus seine Schwiegermutter gesund gemacht hat. Und jetzt kommt Jesus hier an den See und er fängt an zu predigen. Und weil die Leute ihn bedrängen und weil sie ihm so den Raum nehmen, wo er dann auch gut zu verstehen ist, sieht Jesus zwei Boote und er steigt in das Boot, das dem Simon gehört. Nun weiß ich nicht, ob das Zufall war oder ob Jesus sich das bewusst rausgesucht hat. Das ist auch nicht wirklich relevant. Aber er geht jedenfalls in dieses Boot. Und er steigt nicht nur in das Boot, sondern er bittet den Petrus, den Simon, er bittet ihn, ihn ein Stück weit rauszufahren. Der Simon, der war gerade beim Arbeiten. Für diejenigen von euch, die nicht im Fischereigewerbe tätig sind, und ich nehme an, das werden wohl nahe 100% sein, typischerweise wurde in Israel und vermutlich nicht nur dort hauptsächlich nachts gefischt. Die Hintergründe, die könnt ihr gerne nachlesen, das ist nicht so wirklich wichtig, aber die haben die ganze Nacht gefischt und jetzt waren sie wieder zurück und dann haben sie theoretisch die Fische, wir werden gleich sehen, dass es da nicht so viele Fische gab, die werden dann zum Markt gebracht und dann haben die ihre Ausrüstung wieder in Ordnung gebracht. Sie haben die Netze geflickt, sie haben die sauber gemacht, da waren ja nicht nur Fische drin, sondern da sind womöglich auch noch ganz andere Sachen drin gewesen und die haben sie eben rausgeholt. Und jetzt waren die dort am Arbeiten und dann kommt Jesus und sagt, Simon, fahr mich mal kurz raus. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn mich jemand bei der Arbeit stört, nicht so gute Idee, dann ist meine Laune meistens nicht so übermäßig gut. Aber der Simon, der, werden wir gleich sehen, der geht auf diesen Auftrag Jesu ein. Und der erste Punkt, den ich dich fragen möchte oder wo ich möchte, dass wir darüber nachdenken, ist, darf Jesus uns von der Arbeit abhalten? Darf Jesus mich stören? Oder bin ich zu beschäftigt, wenn Jesus mir einen Auftrag gibt? Vielleicht erinnert ihr euch an diese Geschichte, wo jemand zu Jesus kommt und ihm nachfolgen will. Und er sagt Jesus, ja, komm mit. Und er sagt, ja, lass mich erst noch einen Verwandten beerdigen oder ich muss erst noch dieses tun, jenes tun. Und Jesus, wenn er einen Auftrag gibt, dann möchte er typischerweise nicht warten, jedenfalls in den Geschichten, die wir im Neuen Testament finden, da stellen wir das fest, dass es schon gut ist, wenn wir darauf reagieren. Und deswegen gibt es den ersten Punkt, den du dir vielleicht merken kannst oder wo du drüber nachdenken kannst. ob das so ist. Jesus darf mich aufhalten, er darf mich abhalten, so wie er möchte. Wenn Jesus mir einen Auftrag gibt, dann bin ich bereit, da drauf zu hören. So, nächster Vers. Dann setzte er sich und lehrte das Volk vom Boot aus. Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, fahr hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Ich denke, die meisten von uns werden diese Geschichte schon kennen und ihr wisst, was jetzt passiert. Also nochmal, die Fischer haben nachts gefischt. Da gibt es eine höhere Ausbeute an Fischen, deswegen macht man das so. Und tagsüber wird dann eben gereinigt, vorbereitet. Und jetzt kommt dieser Zimmermann aus Nazareth und erklärt dem Fischer, wie er seine Arbeit machen soll. Ich sage euch mal gleich, was ich daraus lernen kann. Wir werden die Reaktion von Petrus gleich im nächsten Vers lesen, aber mein Takeaway aus diesem Vers ist, diskutier nicht mit Jesus, er weiß, was er tut. Auch wenn du den Eindruck hast, dass du der Fachmann bist oder die Fachfrau. Meine Frau und ich, wir haben zu verschiedenen Zeitpunkten immer mal wieder, vor allem wenn es um das Kinderkriegen geht, da haben wir schon gesagt, wir hätten das anders gemacht. Kennst du das? Wenn du eine Frau bist, kannst du das vielleicht nachvollziehen, aber auch in verschiedenen anderen Punkten. Ich hätte manches anders gemacht. Ich sage auch manchmal zu Gott, ehrlich jetzt, ist das der beste Weg, auf den du gekommen bist? Und wir können darüber sauer sein, wir können darüber mit Gott diskutieren, wir können sagen, aber wäre das nicht besser gewesen, so und so? Aber meine Erfahrung, soweit ich das abschätzen kann, sage ich jetzt mal, und vor allem das, worauf ich mich für mich persönlich einfach mit mir geeinigt habe, ist, ich will mit Gott nicht diskutieren. Wenn es in diesem Universum eine Person gibt, die deutlich intelligenter ist als ich, dann ist das Gott. Und Gott weiß einfach sehr viel mehr als ich. Er kennt nicht nur die Vergangenheit, er kennt die Zukunft, er kennt die Gegenwart. Er kennt mich, er kennt sogar Dinge von mir, die ich selber nicht kenne, weil wir nachher noch drauf kommen. Er kennt die ganzen Umstände. Und glaub mir, wenn Gott beschließt, Dinge so und so zu machen, dann ist es der beste Weg. Und ob wir das sehen können, ob wir das fühlen können oder nicht, ist nicht relevant. Wichtig ist, dass wir im Glauben darauf vertrauen, dass wir sagen, ja, Jesus, ich vertraue darauf, dass das Richtige ist, was du tust. Und jetzt kommt die Reaktion von Simon. Simon antwortete ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Und auch wenn du jetzt sagst, aber jetzt hat er doch angefangen zu diskutieren, warte bis zum nächsten Vers. Er sagt nur, Jesus, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nachts fängt man eigentlich mehr als am Tag. Und das, was du hier vorschlägst, ist eigentlich vollkommener BS. Blödsinn. Und vielleicht kennst du diese Sätze auch. Das habe ich schon probiert. Hat nicht funktioniert. Das funktioniert sowieso nicht. Oder ich kann das nicht. Du kannst die Liste jetzt beliebig verlängern und ergänzen von Sätzen, die du so in petto hast. Ich kenne diese Sätze von mir selber, ich kenne sie von anderen Leuten. Und das ist so dieser erste Impuls, den Simon hier hat, wo er sagt, das haben wir doch versucht, die ganze Nacht über. Die Fische sind wahrscheinlich gerade irgendwie im Süden, im Urlaub oder jedenfalls, wenn wir die ganze Nacht nichts gefangen haben, dann werden wir nach aller menschlicher Voraussicht auch am Tag nichts finden. Und zu dem Thema habe ich ein Zitat gefunden, vielleicht kennst du das. Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Okay? Kennst du das von Albert Einstein? Du bist belogen worden. Das Zitat ist nicht von Albert Einstein, sondern von Rita Mae Brown. Wer kennt Rita Mae Brown? Das ist der Grund, weshalb man sagt, das ist von Albert Einstein. So einfach ist es. Das stammt aus einem Roman aus dem Jahr, keine Ahnung, 1983 oder sowas. Also es ist ein relativ neues Zitat. Nichtsdestotrotz ist das Zitat vermutlich relativ richtig. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Simon, auch wenn er deutlich vor Rita Mae Brown gelebt hat, vielleicht auch daran gedacht hat und gesagt, ja, wir können es jetzt schon nochmal probieren, aber wir haben es eigentlich probiert und das hat nicht funktioniert. Aber jetzt kommt der Punkt, den wir aus diesem Wahnsinn lernen können, nämlich Jesus macht den Unterschied zwischen Wahnsinn und Segen. Natürlich kannst du immer wieder dasselbe tun und es wird immer dasselbe rauskommen. Aber wenn ein Faktor dazukommt, der vorher nicht dabei war, nämlich Jesus, dann kann es sein, dass das Ergebnis eben trotzdem ein anderes ist. So, und jetzt, warum ich gesagt habe, dass Petrus eigentlich nicht diskutiert hat oder warum es besser ist, das nicht zu tun. Er sagt direkt danach, also er sagt, hör mal Jesus, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und es hat nicht funktioniert, wir haben nichts gefangen. Und dann sagt er diesen einen Satz, doch auf dein Wort hin werde ich die Netze auswerfen. So, ich weiß, dass es nicht funktionieren kann. Ich weiß, dass es menschlich gesehen nicht geht. Aber, und typischerweise ist aber für uns meistens so eine Einschränkung, so, Herr, ich weiß schon, was richtig wäre, aber. Und das ist so, ich weiß, was ich tun sollte, aber ich habe keine Lust, ich habe keine Kraft, es passt gerade nicht oder was auch immer unsere Ausrede dann in diesem Fall ist. Und in dem Fall ist das aber in die andere Richtung. Simon sagt, ich weiß, dass es nicht funktionieren kann, aber ich versuche es trotzdem. Und zwar warum? Weil Jesus es gesagt hat, auf dein Wort hin. Simon hat nicht gesagt, jetzt haben wir die ganze Nacht gefischt, aber ich habe so irgendwie den Eindruck, jetzt könnten wir was fangen, oder? Nein, Jesus hat es gesagt. Jesus hat gesagt, fahr raus, wirf die Netze aus. Und jetzt kommt eben dieser Punkt, weshalb für mich das jetzt auch sehr viel Sinn macht, dass diese Geschichte von der Heilung der Schwiegermutter des Petrus ganz kurz vorher passiert ist. Weil Simon eben nicht ins Leere hinein glaubt, sondern er weiß, dass Jesus Dinge tun kann, die menschlich nicht möglich sind. Er hat es erlebt. Und jetzt geht er hin und sagt, okay, ich investiere jetzt mein Vertrauen, dass Jesus weiß, was er tut, und ich fahre da raus und ich werfe meine Netze aus. Und das tun sie dann auch. Und ich kann dir nun nicht garantieren, dass jeder Impuls, wo du denkst, der ist vom Herrn und du gehst dem nach, dass der dann immer so in einem Wunder endet. Aber in dem Fall haben sie es tatsächlich erlebt. Das taten sie, sind rausgefahren, haben die Netze rausgeworfen. Das taten sie und fingen eine große Menge Fische. Ihre Netze aber drohten zu reißen. So, er hat die ganze Nacht gefischt. Er hat nichts gefangen, wobei nichts in dem Fall vermutlich auch einfach heißt wenig. Also, dass er gar nichts gefangen hat, ist natürlich auch möglich. Aber so, da war einfach nicht viel in diesen Netzen drin. Und jetzt tut er etwas, was menschlich gesehen vollkommener Schwachsinn ist und was kein erfahrener Fischer tun würde. Er tut es, weil Jesus das sagt, und plötzlich sind die Netze so voll, dass sie drohen zu reißen. Und deswegen habe ich euch so eine Grafik mitgebracht. Wenn Glaube und Gehorsam zusammenspielen, dann kommt da Gelingen raus. Das ist ein Stabreim, das reimt sich, das ist auf jeden Fall richtig. Glaube und Gehorsam gibt Gelingen. Vielleicht lassen wir uns einfach darauf ein. Jesus fordert Petrus heraus. Er ist bereit, sich von Jesus stören zu lassen. Er ist bereit, seine Arbeit liegen zu lassen. Er ist bereit, auf das einzugehen, was Jesus ihm sagt, weil es Jesus gesagt hat. Nicht, weil es logisch Sinn macht, nicht, weil seine Erfahrung ihm das sagt, nicht, weil sein Bauchgefühl in diese Richtung geht, sondern weil Jesus es gesagt hat. Und am Ende fängt er die Fische. Und jetzt haben sie ein Problem. Jetzt haben sie zu viele Fische. Und sie gaben ihren Gefährten im anderen Boot ein Zeichen, sie sollten kommen und ihnen helfen. Okay, jetzt ist Segen da. Und ich weiß nicht, an was du bei dem Wort Segen denkst, aber Segen kann manchmal ganz schön viel Arbeit sein. Wir hatten früher einen Obstbaum im Garten. Und wenn der richtig gesegnet war, dann war das richtig viel Arbeit. Und meine Frau, das erinnere ich mich noch sehr, sehr gut, hat in einem Sommer oder Herbst irgendwann mal gesagt, also dieser Segen ist ganz schön viel Arbeit. Und das habe ich mir gemerkt. Und ich sehe es hier bei Petrus auch. Also die Tatsache, dass Gott segnet, heißt nicht, dass du ein einfaches Leben hast. Das kann auch heißen, dass du richtig viel Arbeit hast. Manche von uns, die beten für Erweckung, brauchst du dich jetzt nicht zu melden, aber ich habe mir oft gedacht, wenn die Erweckung wirklich kommt, dann, wir stellen uns das vor, dann boah, ist dann so schön und ganz viele Leute und Wunder und ich weiß nicht was. Ich habe mir vorgestellt, da waren am Anfang von der Gemeinde waren ungefähr 120 Leute da. Und dann haben sich 3000 Leute bekehrt. Weißt du, wer sich um die gekümmert hat? Die 120, die schon da waren. Und jetzt kannst du ja mal ganz kurz dein mathematisches Blitzgedächtnis anwerfen und dir ausrechnen, wie viele Neubekehrte jeder dieser Gemeindeglieder zu betreuen hatte. Das ist mehr, als deine Kleingruppe Mitarbeiter hat. Nicht Mitarbeiter, Mitglieder hat. So, also dieser Segen, der kann schon auch ordentlich Arbeit sein. Aber jetzt kommt eine wichtige Lektion für diejenigen, die sich jetzt hoffentlich auch angesprochen fühlen für die Mitarbeiterschaft in unseren Kinderdiensten, nämlich für die Männer. Man darf um Hilfe bitten. Ganz still jetzt, gell? Das ist eine schwierige Botschaft, aber es ist so. Wir dürfen um Hilfe bitten. Wir müssen nicht alles alleine können. Wir dürfen nach dem Weg fragen. Manche von uns haben sogar von Gott jemand an die Seite gestellt bekommen, um uns zu helfen. Eine Gehilf ihm. Das sind die Leute, die uns helfen, die manches vielleicht sogar besser können als wir. Und vielleicht gibt es auch in deinem Umfeld Leute, die Dinge besser können als du. Und da dürfen wir auch um Hilfe fragen. Wir dürfen fragen, du, ich kann da was nicht oder ich habe da ein Problem oder ich komme mit Dingen in meinem Leben nicht alleine klar. Und das ist nichts, was uns irgendwie in Zacken aus der Krone bricht oder was peinlich ist oder so, das ist einfach was ganz Normales, denn Jünger Jesu arbeiten im Team. Es gibt in meiner festen Überzeugung keine Solo-Christen. Es gibt in meiner Überzeugung keine Rambos, die irgendwo alleine in den Urwald marschieren und alles hinbekommen. Gott hat seine Jünger immer zu zweit ausgeschickt, er hat sie in Gruppen ausgeschickt. Es geht immer darum, dass jemand da ist, der uns auffangen kann, der uns korrigieren kann, der uns unterstützen kann. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Jünger Jesu arbeiten im Team. Nächster Vers. Und sie kamen und füllten beide Boote, sodass sie fast versanken. Wenn beide Boote, nachdem sie die Fische an Bord hatten, fast versunken sind, dann heißt es, dass das eine Boot, wenn er alles reingeholt hätte, auf jeden Fall versunken wäre. Also so verstehe ich es jedenfalls. Und was ich daraus gelernt habe, ist, dass Gott gerne im Überfluss gibt. Ich weiß nicht, wie du Gott so siehst, ob du sagst, ich weiß nicht, ob ich das von Gott verlangen kann, ob ich so viel von ihm erbitten kann. Aber meine Vorstellung von Gott oder mein Bild von Gott, was ich aus der Bibel bekommen habe, ist, Gott ist derjenige, der Himmel und Erde gemacht hat. Er ist größer als alles, was du dir vorstellen kannst. Seine Kraft ist so viel mehr, als wir uns vorstellen können. Paulus schreibt es mal, dass Gott so viel mehr hat, als wir uns vorstellen oder erbitten können. Und ich denke, diese Geschichte zeigt uns das auch. Petrus hat ja noch nicht mal darum gebeten, dass er diese Fische fängt. Jesus hat gesagt, Simon, fahr raus mit dem Boot, brich deine Arbeit ab, stell deine Zeit mir zur Verfügung, und dann hat Gott ihn einfach gesegnet. Und zwar nicht ein bisschen, er hat nicht so viel gefangen, wie er normalerweise gefangen hätte, sondern Gott hat über alles Bitten und Verstehen und über alle Vorstellungskraft gegeben. Und jetzt passiert was total Interessantes, fand ich jedenfalls. Was hättest du gemacht, wenn das dir passiert wäre? Jesus sagt, fahr da raus und dann fängst du diese Fische. Und dann ist das Normale doch, dass man sagt, Jesus, danke. Aber Simon macht was anderes. Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sagte, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Krasse Reaktion, oder? Ich weiß nicht, was das Problem von Simon war. Das wird hier nicht berichtet. Da kann man jetzt spekulieren oder es auch bleiben lassen. Aber offensichtlich hat diese Begegnung, diese Episode mit Jesus im Simon einfach was ausgelöst, dass er verstanden hat, wer Jesus ist und wer er ist. Und ich weiß nicht, wie dein Bild von dir selber ist. Ich weiß nicht, wie du dich selber siehst. Ob du sagst, ich habe jetzt erst kürzlich wieder von jemandem gehört, der von sich selber denkt, dass er ein guter Mensch ist und dass das schon alles in Ordnung ist und dass Gott mit ihm oder ihr zufrieden sein müsste. Und das, was hier passiert ist, ist, dass Simon plötzlich merkt, dieser Jesus, das ist nicht irgendein Fuzzi, wie ich den sonst schon 100 Mal getroffen habe. Das ist jemand, der ist was Besonderes. Und er bekommt auch ein neues Bild von sich selber oder er erkennt was über sich selber. Und er stellt fest, ich bin ein sündiger Mensch. Ich kann vor Gott eben nicht bestehen. Egal wie sehr ich mich bemühe. Diese Begegnung mit Jesus, die kann dazu führen, dass du merkst, dass du vor Gott schuldig bist, dass du dich in seinem Licht siehst, dass du siehst, wie er dich sieht. Und dass dieses Bild, was du dir aufgebaut hast von dir selber, plötzlich in sich zusammenfällt und dass du dich siehst, wie Gott dich sieht. Und das ist ein Gebet, was ich mir vor vielen Jahren schon zu eigen gemacht habe und was ich immer wieder bete, wo ich sage, Gott, hilf mir, mich so zu sehen, wie du mich siehst. Und in dem Fall, klar, ist der Hintergrund, dass Simon plötzlich gemerkt hat, er ist ein Sünder. Das kann aber auch mal in die andere Richtung gehen, wo du ein abgrundschlechtes Bild von dir selber hast, wo du dich selbst nicht annehmen kannst, wo du der Meinung bist, dass Gott dich nie lieben kann oder vielleicht auch die Menschen dich nicht lieben können und wo du beten kannst, Herr, hilf mir, mich zu sehen, wie du mich siehst. Und das finde ich das Faszinierende bei Gott. Gott sieht beide Seiten. Er sieht bei jedem Menschen diese Sünde. Machen wir uns nichts vor. Jeder von uns ist genau an diesem Punkt wie Simon, nämlich dass wir sündige Menschen sind und dass wir den Standard, den Gott an uns anlegt, nicht erfüllen können. Und Gott sieht das. Und deswegen ist es gut, wenn wir ehrlich zu uns sind und wenn wir nicht versuchen, diese Fehler, diese Probleme, die in unserem Leben da sind, zu vertuschen, und zu sagen, da ist nichts. Dass wir das zugeben können. Aber auf der anderen Seite ist Gott eben auch derjenige, der uns ansieht mit Liebe, der uns ansieht mit diesem Angebot, ich möchte dir den Segen geben, den ich für dich vorbereitet habe. Und egal, wie sündig du bist, egal, wie schlecht du dich vielleicht fühlst, egal, ob du nun ein Versager bist, ich liebe dich und ich habe einen Plan für dich. Und deswegen lass dir von Jesus die Augen öffnen. Weniger über die anderen, aber über dich. Dass du dich so sehen kannst, wie Gott dich sieht. Und jetzt stellen wir fest, dass es nicht nur Simon so gegangen ist, sondern dass auch seine Freunde, seine Mitarbeiter, seine Kumpels, mit denen er da gefischt hat, diese Betroffenheit plötzlich hatten. Denn Schrecken hatte ihn und alle seine Begleiter ergriffen über den Fang der Fische, den sie gemacht hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Und ich hoffe, dass das bei uns auch immer mal wieder passiert, dass wir eine Ehrfurcht vor Gott bekommen. Ich glaube, zur Zeit, wie soll ich sagen, in der Situation, in der die Gemeinde Jesu gerade ist, da ist gerade eben diese Ansicht oder dieser Schwerpunkt ganz, ganz modern, dass Gott eben unser Freund ist und dass er Gutes mit uns im Sinn hat und dass unser liebender Papa ist und dass wir auf seinem Schoß sind und mit ihm kuscheln und nicht so. Und das ist schon auch richtig, das war das, was Jesus uns gezeigt hat, dass Gott unser guter Vater ist. Aber dieser andere Teil, dieser Gott, vor dem wir Ehrfurcht haben, ich glaube, das ist wichtig, dass wir den nicht verlieren, dass das was ist, was dieses Vertraute auch irgendwo ins Gleichgewicht bringt. Und dass wir uns dessen bewusst sind, dass Gott eben nicht der Kumpel von nebenan ist, sondern dass er der ewige und der heilige und der allmächtige Gott ist. Und wenn du reinguckst in die Bibel und feststellst, da gab es Leute, die haben Begegnungen mit Gott gehabt, Propheten wie Jesaja oder wie Mose oder wie Elia. Und das Problem, was jeder von denen hatte, ist, dass sie in der Gegenwart Gottes plötzlich genau diese Reaktion gezeigt haben, wie sie Simon hatte. Nämlich, dass sie gemerkt haben, hey, Gott und ich, das passt nicht zusammen. Gott ist heilig und ich bin's nicht. Gott ist ein verzehrendes Feuer und ich habe Angst, dass ich da vergehe, weil ich eben nicht sündlos bin. Und ich finde es wichtig, dass wir das verstehen, dass es darum auch nicht um Angst geht. Also du brauchst vor Gott nicht Angst zu haben. Wir haben uns gestern auch unterhalten über Verhältnisse zu Eltern zum Beispiel, wo man vielleicht auch Angst vor den Eltern hatte, weil die eine besondere Art und Weise hatten, mit den Kindern umzugehen. Und ich glaube nicht, dass es das ist, was Gott möchte, dass wir Angst vor ihm haben, aber Ehrfurcht, das ist, hat eine andere Qualität. Ich hoffe, dass du das verstehst. Da geht es nicht darum, dass du befürchtest, was Gott dir antun könnte, weil er so schrecklich ist, sondern da geht es darum, dass wir ihn ehren, deswegen Ehrfurcht, dass wir ihn ehren als der er ist, nämlich der ewige Gott, derjenige, der dich gemacht hat, der auch einen Anspruch hat auf dein Leben. Und jetzt kommt Jesus und holt Simon genau aus diesem, ich bin hier vollkommen unwürdig, wieder raus, so wie Gott es eigentlich mit jedem Propheten gemacht hat. Wenn wir an diesem Punkt sind, wo wir in Ehrfurcht vor Gott sind und wo wir in Demut vor Gott sind und sagen, Gott, ich kann vor dir nicht bestehen, dann bekommen wir eine ähnliche Reaktion, wie sie Simon hier bekommt. Wenn wir auf der anderen Seite uns so verhalten wie die Pharisäer, dann bekommst du diese Reaktion, die Jesus den Pharisäern gegenüber gegeben hat. Wenn du so ein Pharisäer bist, der sagt, boah, ich schaue mich mal an und ich mache hier alles richtig und ich gebe nicht bloß den 10., sondern sogar den 20. oder den 5., wie auch immer, oder und ich bete jeden Tag und ich mache eine Stunde stille Zeit und ich weiß nicht, was du alles für Gott tust und boah, ich bin ein toller Hecht. dann kann es sein, dass Gott zu dir das sagt, was er zu den Schriftgelehrten gesagt hat. Und dass er, sagen wir mal, wenig verständnisvoll und kuschelig und ach ja, toll, sondern dass er dir vielleicht auch ein paar ernste Worte zu sagen hat. Aber wenn du diese Haltung hast, wie sie Simon hier hatte, dass du sagst, oh Gott, ich kann vor dir nicht bestehen, dann bekommst du vielleicht diese Reaktion. Da sagte Jesus zu Simon, fürchte dich nicht. Von jetzt an wirst du Menschen fangen. Und sie zogen die Boote an Land und verließen alles und folgten ihm nach. Ich gehe mal davon aus, dass sie schon noch die Fische versorgt haben und dass sie die irgendwie noch verkauft haben oder so, keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht, ob das innerhalb von Minuten dann passiert ist, dass sie gegangen sind, aber es war jedenfalls, es ist klar, Simon hat eine Berufung bekommen von Jesus. Jesus sagt zu ihm, also das Erste, was er ihm sagt, ist eben dieses, fürchte dich nicht. Simon, du kannst vor Gott nicht bestehen, aber es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Gott ist gerade dabei, was Gutes in deinem Leben zu machen. Fürchte dich nicht. Und dann spricht er diese Berufung aus. Er sagt noch nicht mal, folge mir nach oder tu dieses oder tu jenes. Er sagt nur, von jetzt an wirst du Menschen fangen. Er hat bisher Fische gefangen und jetzt sagt Jesus, du wirst Menschen fangen. Er zeigt ihm, wo es hingeht. Und die Reaktion von Simon ist, yes. Ich habe keine Ahnung, wozu das führen wird, oder? Er hat überhaupt nichts gewusst. Er hat keine Ahnung, wovon er leben wird. Er hat keine Ahnung, wo er wohnen wird. Er hat überhaupt gar keine Ahnung. Er hat diesen Jesus kennengelernt, ganz kurz vorher. Er hat gesehen, dieser Jesus kann Wunder tun. Er kennt die Details überhaupt nicht. Und er sagt, Jesus, ich folge dir nach. Ich gehe mit dir mit. Und ich hoffe, dass wir auch an diesem Punkt sind, wo wir sagen, Jesus, ich weiß nicht, was da noch kommen wird. Vielleicht kennst du Jesus jetzt schon ein bisschen besser als Simon Petrus, weil du schon über ihn gelesen hast im Neuen Testament und vielleicht schon Jahre ihm nachfolgst oder so. Aber diese Entscheidung, die finde ich trotzdem wichtig, dass wir die treffen. Und zwar immer wieder neu, jeden Tag von mir aus oder jede Woche. Immer wieder, folge ihm nach. Sag Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Jetzt kannst du sagen, ja, jeder ist zum Menschenfischer berufen. Ich glaube, da gibt es dann schon auch noch Berufungen, sage ich mal, die ein bisschen gabenspezifischer sind. Es gibt Leute, die haben eine evangelistische Gabe. Jeder von uns, glaube ich, kennt solche Leute. Und das sind vielleicht Leute, die wirklich diese Berufung haben, auch evangelistisch in ihrem Umfeld auf eine andere Art und Weise zu wirken. Aber ich glaube schon, dass jeder von uns auch berufen ist, Menschen zu fischen. Vielleicht gibt Gott dir aber auch einen anderen Ruf. Manche sind vielleicht berufen, in die Weltmission zu gehen. Manche sind berufen, in Kinderdienst zu gehen. Manche sind berufen, vielleicht gar nichts, wo du so ein Dienstlabel draufpappen kannst, zu machen, sondern die Liebe Gottes weiterzugeben an die Menschen um sich herum. Manche sind berufen, barmherzig zu sein. Manche sind berufen, Geld ins Reich Gottes zu pumpen. Manche sind zu noch anderen Dingen berufen. Und ich weiß nicht, was die Berufung ist, die Gott dir gegeben hat. Aber was ich weiß, ist, wenn du diese Begegnung mit Jesus hast und wenn du, es ging ja am Anfang so darum, dass Gott dich gebrauchen kann, wenn du diesen Wunsch hast, dann glaube ich einfach, dass Gott was für dich hat und dass du ihm nachfolgen solltest. Und deswegen zeige ich uns diese 7 Punkte. Eine gute Predigt, wisst ihr ja immer, 7 Punkte. Die kannst du gerne mitnehmen. Wenn du sie jetzt nicht so schnell mitschreiben konntest, kannst du gerne nachher zu mir kommen. Ich glaube persönlich sowieso, dass du nicht diese 7 Punkte brauchst, sondern dass Gott dir schon einen Punkt aufs Herz gelegt hat. Und dass du schon weißt, was dein nächster Schritt ist. Und von daher, lass uns noch beten zum Schluss. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der gute Gedanken über uns hat. Ich danke dir für diese Begebenheit, die du den Lukas hast aufschreiben lassen, wie Simon Petrus das erlebt hat, wie du zu ihm gekommen bist, wie du in sein Leben gekommen bist. Und Herr, ich wünsche mir so sehr, dass wir auch solche Leute sind, die bereit sind, uns von dir aus dem Konzept bringen zu lassen, die bereit sind, das, was wir bisher gemacht haben, stehen und liegen zu lassen und eine Berufung von dir zu empfangen. Und bei manchen wird es vielleicht auch bedeuten, dass sich da gar nicht viel ändert, aber dass wir es mit dir zusammentun. Aber hilf uns, Herr, dass wir offen sind für deinen Ruf. Hilf uns, dass wir hören, was du zu uns sagst. Und hilf uns, dass wir bereit sind, diesem Ruf zu folgen. Und hilf uns, Herr, dass wir es in der richtigen Einstellung tun. Dass wir wissen, dass wir vor dir alleine nicht bestehen können. Und ich danke dir, Herr, dass du für jeden von uns einen guten Plan hast. Und ich danke dir, Herr, dass du diesen Plan ausführen wirst. Und deswegen möchte ich mich ganz neu dazu entscheiden, dir nachzufolgen. Amen.